Gestern war ich im Fitnesszentrum und ich habe genauso geschwitzt wie jetzt. Das ist okay. Heute machen wir uns Gedanken über Rhythmus. Rhythmus in der Musik ist entscheidend. Ich habe schon gemerkt, man konnte das Lied, als ich das erste Mal gespielt habe, gar nicht erkennen. Aber Rhythmus ist nicht nur wichtig in der Musik, sondern auch in unserem Leben. Wir haben zum Beispiel aus unserem Leben einen Schlafrhythmus. Wir haben Essenszeiten. Wir haben einen Wochenrhythmus, wo wir zum Beispiel zur Schule gehen oder zur Uni, zur Arbeit, zur Ausbildung oder zum Garten. Wir haben auch einen Jahresrhythmus. Winter, Frühling, Sommer, Herbst. Auch in unserem Körper haben wir Rhythmen wie Herzrhythmus. Und wenn dieser Rhythmus nicht mehr stimmt, dann wird es auch gefährlich für uns. Wir haben auch einen Atemrhythmus. Manchmal wird es ein bisschen schneller, wie gestern zum Beispiel beim Sport. Da atmest du ein bisschen schneller. Würde ich nicht schneller atmen, das würde nicht so klappen mit dem Sport. Gott ist auch ein Gott, der Rhythmus wichtig ist. Wenn wir uns das israelitische Kalender anschauen, da gibt es eine Beständigkeit von Rhythmen in Form von Festen. Zum Beispiel, es gibt der Wochenrhythmus, wo alle 7 Tage, sagt Gott, es gibt jetzt eine Pause für die Menschen. Es gibt aber jetzt nicht nur ein Wochenrhythmus, sondern Gott hat auch gesagt, ja, es gibt auch beim Acker einen Rhythmus, wo am 7. Jahr das Acker geruht hat in Israel. Und an dem Jahr konnten die Armen zum Beispiel sich von diesem Ertrag was nehmen, am 7. Jahr. Und jetzt kommt, nach 7 solche Einheiten von Acker-Ruhjahre, also nach 49 Jahren, gab es den sogenannten Sabbatjahr oder Erlassjahr für nicht nur das Acker, sondern da wurden Schulden erlassen. Da wurden versklavte Menschen freigelassen. Da wurden auch das, was Familien vielleicht verloren haben, wie Ländereien und so weiter, weil sie ärmer geworden sind, die wurden zurückerstattet. Und so wurden diese Ungleichheiten im Volk verhindert und alle Menschen sozusagen einen Neuanfang angeboten. Alle 50 Jahre. Es gab jetzt auch wichtige Feste, die immer in einem bestimmten Rhythmus waren. Das ist sehr klein. Vielleicht könnt ihr euch ein Bild davon machen und zu Hause genauer anschauen. Aber das sind die Feste zu sehen. Im Gelbbereich, das sind unsere Monate. So, es beginnt mit März, mit dem Passafest zum Beispiel. Und dann bei Grün, das sind so die Ereignisse in der Landwirtschaft, wie zum Beispiel Sommer oder Ernte und so weiter, Und weil die Feste hatten immer auch was mit der Landwirtschaft zu tun. Aber nicht nur, wie zum Beispiel, heute werden wir uns das erste Fest anschauen, nämlich den Passafest. Und bei diesem Passafest, was hat man denn da gefeiert? Dieses Fest wurde vor dem Auszug aus Ägypten eingeführt. Das könnt ihr in 2. Mose 12 lesen, aber zu Hause. Und ab dieser Nacht wurde es dann immer wieder gefeiert als Gedenktag für diesen Erlösungstag, was Gott das Volk Israel gegeben hat. Die Befreiung aus Ägypten. Und bei diesem Fest, die Israeliten mussten ein Lamm opfern und das Blut davon wurde dann auf den Türpfosten geschmiert. Ungefähr so. Und das war so eine Art Kennzeichen der Zugehörigkeit zu diesem Gott an dem Abend. Und jede Familie sollte ein Lamm ohne Makel schlachten. Die Knochen wurden auch nicht gebrochen von diesem Lamm. Es wurde dann geröstet und mit ungesäuertem Brot und bitteren Kräutern als Erinnerung für die bittere Zeit in Ägypten dann gegessen. Und sein Blut von diesem Lamm wurde auf den Türpfosten des Hauses gestrichen, sodass der Engel des Todes, wenn er an dieser Nacht vorbeigeht, eben vorübergeht an diesen Häusern. Deswegen Peschach, was bedeutet vorübergehen. So wie im Englischen Passover, da klingt das schon auch, diese Bedeutung, weil der Engel vorüberging an diesen Häusern vorbei. Dieses Blutritual deutete darauf hin, dass in diesem Haus ein Leben anstelle des Lebens vom Erstgeborenen der Familie gegeben worden ist. Während also in Ägypten alle Erstgeborenen starben, starben bei den Hebräern Opfertiere anstelle von diesen Erstgeborenen. Und ihr merkt schon, als Christen, wir merken schon die großen Andeutungen hier, was im Alten Testament auf Jesus gezeigt werden. Also durch die Feier dieses Festes machte man von Generation zu Generation in gewisser Maße ein Exodus-Erfahrung, also ein Auszug wiederbeleben. So diese Erinnerung an den Auszug wurde wiederbelebt. Und als das Passa das erste Mal gefeiert wurde, war es an einem Abend. Und es war das Abend oder die letzte Nacht des Volkes in Ägypten. Und alle bereiteten sich vor, denn in jener Nacht wird Passa gefeiert und sie werden aus dieser Sklaverei endlich befreit. Und jetzt kommen wir zum Neuen Testament. Denn auch hier wird es in einer Nacht passieren, dass Passa gefeiert wird, wo Jesus sich mit seinen Jüngern trifft. Und wir lesen jetzt in Lukas die Geschichte, Lukas 22, ab Vers 7. Lukas 22, ab Vers 7. Und Melissa wird gerne für uns lesen, Vers 7 bis 13.
Es kam aber der Tag der ungesäuerten Brote, an dem man das Passa schlachten musste. Und er sandte Petrus und Johannes und sprach: Geht hin, bereitet uns das Passa, damit wir es essen können. Sie sprachen aber zu ihm: Wo willst du, dass wir es bereiten? Und er sprach zu ihnen: Siehe, wenn ihr in die Stadt hineinkommt, so wird euch ein Mensch begegnen, der einen Wasserkrug trägt. Dem folgt in das Haus, wo er hineingeht, und sprecht zu dem Hausherrn: Der Meister lässt dir sagen, wo ist das Gastzimmer, in dem ich mit meinen Jüngern das Passa essen kann. Und jener wird euch einen großen, mit Polstern ausgelegten Obersaal zeigen. Dort bereitet es zu. Sie gingen hin und fanden es, wie er es ihnen gesagt hatte, und sie bereiteten das Passa.
Okay, es war die letzte Nacht von Jesus mit den Jüngern. Und er wird jetzt mit den Jüngern das Passafest feiern. Aber er wird jetzt die wahre Bedeutung eigentlich von diesem Fest offenbaren. So, Passa, wie gesagt, das war ein Pilgerfest. Das bedeutet, Jerusalem war voll von Pilgern. Und Jesus wurde auch gerade stark gesucht. Und deswegen wird daraus wahrscheinlich so eine geheime Aktion gemacht, wo es, das klingt für mich wie fast ein James Bond-Film, wo, ja, und dann findest du einen Mann, der trägt einen Wasserkrug. Ah, okay, das Zeichen, das ist schon sehr kryptisch. So irgendwelche random Personen werden mit einbezogen in diese Geschichte und dann weißt du, du musst ihm folgen und dann, da wird es sein, in diesem Haus, wo er dich hinführt. Okay. Denn Jesus brauchte nur noch eine Nacht, um seinen Jüngern dieses Fest wirklich zu erklären. Jetzt lesen wir Vers 14. Ich lese weiter. Und als die Stunde kam, setzte er sich zu Tisch und die 12 Aposteln mit ihm. In der Geschichte hat man oft versucht, das zu verbildlichen. Und Leonardo da Vinci hat ein Bild davon gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist sehr bekannt. Das ist das letzte Abendmahl. Zumindest wie wir uns das vorstellen im Westen. Aber ich kann euch sagen, das war bestimmt nicht so mit so hohen Tischen und alle sitzen da wie Adlige. Ich kann mir vorstellen, dass es eher ungefähr so war, so ganz eher kuschelig. So alle sitzen eher am Boden mit so einem tief gesenkten Tisch und da hat man das gefeiert. Und am Anfang dieses Abendmahls tut Jesus etwas, was bestimmt sehr neu war. Etwas, wo die Jünger sich bestimmt gesagt haben, boah, das ist nicht der normale Ablauf von dem, was wir kennen. Das ist gut so, ja, danke. Wir lesen jetzt, was passiert ist, ab Vers 15.
Und er sprach zu ihnen, mich hat herzlich verlangt, dieses Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, ich werde künftig nicht mehr davon essen, bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes. Und er nahm den Kelch, dankte und sprach, nehmt diesen und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, ich werde nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. Und er nahm das Brot, dankte, brach es und gab ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Gleichdem nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird.
Dankeschön. Also, das Passa, wie wir schon gesehen haben, war ein Gedenkfest, wo man sich eigentlich an etwas erinnern soll, was Gott in der Vergangenheit getan hat. So Befreiung, Auszug aus Ägypten, also vergangenheitsbezogen. Jetzt kommt aber der Shift, was Jesus hier bringt. Jetzt kommt Jesus und er bezieht dieses Fest zu etwas, was zukünftig sein soll. Sein Tod. Nun, wieso eigentlich ungesäuertes Brot? Nun, wer Brot gerne backt, wie sagt man das? Wer gerne Brot macht, der weiß, für Hefe braucht es Zeit, sodass es gärt und dann das Brot groß wird. Nun, die hatten aber keine Zeit und deswegen, das waren ungesäuerte Brote. Das war eine quasi Nacht- und Nebelaktion, jetzt schnell essen mit dem Lamm und so weiter und wir ziehen aus. Und Jesus macht jetzt Folgendes raus in Vers 19. Und er nahm das Brot, dankte, brach es, gab es ihnen und sprach, das ist mein Leib, das für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Er bezieht also jetzt dieses Brot auf sich. Er sagte nicht, das ist das Brot, was unsere Vorfahren gegessen haben, sagt er nicht. Er sagt, das ist mein Leib, was für euch gegeben wird in der Zukunft. Das wird gebrochen werden für euch. Und damals war das Brot nicht nur eine Option, sondern es war das A und O der Ernährung. Und er identifiziert sich hier auch mit das A und O für das Leben. Ich bin das Brot. Nun, warum Traubensaft? Das war als Symbol für, so sehe ich das, für das Blut des Lammes, was damals auf den Türpfosten geschmiert worden ist. Und jedes Haus, wo das Blut auf den Pfosten war, wurde verschont. Und jetzt kommt Jesus und gibt jetzt die wahre Bedeutung und sagt, das ist mein Blut, was für euch gegossen wurde oder gegossen wird. So wie auch damals ein unschuldiges Tier gestorben ist, ich werde auch mein unschuldiges Blut für euch geben. Was macht hier Jesus? Er identifiziert sich die ganze Zeit mit den Elementen von diesem Fest und bezieht das auf sich selbst. Und für uns ist es selbstverständlich im Nachhinein. Aber für die Jünger an dem Abend, ich kann mir wirklich schon vorstellen, dass es etwas Neues war, was sie gehört haben. Und damit will Jesus sagen, bald kommt nämlich das wahre Exodus. Der wahre Auszug. Nicht aus irgendeinem Land, Ägypten oder so. Denn ich bringe euch den wahren Exodus aus der Macht der Sünde, aus der Macht des Bösen. Ich bin gekommen, um das zu überwinden. Jesus zeigt also die ultimative Bedeutung von dieser Passa-Geschichte, von dem Auszug. Also durch das Lamm befreit Gott die Israeliten von der Sklaverei aus Ägypten. Und Jesus, durch Jesus befreit Gott die Welt von der Sklaverei und Macht der Sünde oder des Teufels. Jesus ist das wahre Lamm. Das ist für mich die ultimative Geschichte und Bedeutung von Befreiung. Alles jetzt aber neu verpackt und vertieft durch das symbolische Akt des Abendmahls. Wenn ich auf den Rhythmus Gottes im Alten Testament schaue, alles jetzt aber neu verpackt, irgendwie es fällt mir etwas auf, dass Gott gibt seinem Volk immer wieder Zeiten, um innezuhalten. Beim Sabbat, beim Passa, bei alten Festen, im Elassia. Immer wieder unterbricht Gott den Alltag seines Volkes. Aber warum? Weil Gott weiß, wie schnell wir vergessen. wie schnell wir anfangen, auch alles von unseren Leistungen abhängig zu machen. Wie schnell wir anfangen, auf uns selbst zu schauen. Und deshalb führt Gott sein Volk in einen anderen Rhythmus. Ein Rhythmus des immer wieder Erinnerns. Gedenke. Und vielleicht ist das Abendmahl genau deshalb bis heute so wichtig. Denn auch heute sagt uns Gott, halt kurz an. Gedenke. Schaue auf Jesus, um dich daran zu erinnern, wer du bist. Um dich daran zu erinnern, dass du geliebt bist. Und dich daran zu erinnern, dass deine Rettung nicht auf deine Schultern liegt, sondern auf seine Schultern. Das ist für mich Gottes Rhythmus. Und wenn wir heute Abendmahl feiern, dann machen wir das nicht, um auf unsere Schuld uns zu konzentrieren oder im Kummer und Trauer zu versenken. Nein. Als Jesus den Kelch erhob an dem Abend, er hat nicht gesagt, denkt daran, wie schlecht ihr seid. Denkt daran, wie schlecht ihr seid. Hat er nicht gesagt. Er sagte, das ist mein Blut, das für euch gegossen wird. Der Fokus liegt nicht auf unsere Sünde, sondern auf seine Hingabe an dem Abend. Nicht auf unseren Versagen, sondern auf seine Treue. Das Abendmahl ist Gottes Antwort eigentlich auf alle Zweifel, was wir haben könnten zu seiner Liebe. Wir sind nicht hier, um jede Schwäche und jeden Fehler noch einmal durchzukauen aus unserem Leben. Wir sind nicht hier, um uns zu fragen, ob wir genug getan haben, genug geglaubt haben oder uns genug verändert haben. Wir sind nicht hier, um die Last unserer Vergangenheit auf unseren Schultern selbst zu tragen. Das sind wir nicht. Heute sind wir hier gekommen, um anzuschauen. Wir kommen, um neu zu sehen, wie Gott wirklich ist. Wir kommen, um uns daran zu erinnern, dass Gott uns näher ist, als wir denken und besser ist, als wir oft glauben. Wir kommen, um im Brot und im Kelch die Geschichte einer Liebe zu sehen, die lieber selbst leidet, als uns zu verlieren. Wir kommen, um die Stimme Gottes zu hören, die nicht sagt, ja, schau auf dich selbst, sondern schau auf mich. Das Abendmahl ist also eine Einladung, den Blick von uns selbst abzuwenden und auf die Schönheit seines Herzens zu schauen. Denn im Herzen Gottes finden wir die Gewissheit, nach der wir uns eigentlich alle sehnen. Du bist geliebt. Du bist gewollt. Du bist nicht alleine. Wir kommen, um Christus anzuschauen. Denn wer Christus sieht, sieht den Vater. Amen.